Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit der Ärztin, Stillberaterin und Buchautorin Dr. Ute Taschner. Sie beschäftigt sich neben ihrer klinischen Arbeit vor allem mit der Betreuung von Frauen nach traumatischen Geburtserfahrungen. In diesem Podcast möchte ich mit ihr über die Folgen von Kaiserschnitterfahrungen für die frühe Beziehung von Eltern und ihren neugeborenen Kindern sprechen. Ist der Kaiserschnitt wirklich jener harmlose Eingriff oder ist er vielmehr ein einschneidendes Ereignis, welches das Geburtserleben von Mutter und Kind tiefgreifend beeinflusst? Ich möchte mich heute mit Frau Taschner darüber unterhalten, was Frauen und was Eltern und ihre Kinder tun können, um die Nachwirkungen von herausfordernd verlaufenden Geburten gut verarbeiten und zum Abschluss bringen zu können. Herzlich willkommen, Frau Taschner. Schön, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen können.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ganz vielen herzlichen Dank für die Einladung, denn das ist natürlich auch von mir ein Herzensanliegen, aufzuklären und auch Frauen und Paare zu empowern, auch mit der Geburtserfahrung gut umgehen zu können.
Ja, super. Ich habe ja Ihre Arbeit so über Ihre Bücher kennengelernt und ich habe da ein großes Engagement und auch ein Herz für dieses Thema so wahrgenommen. Was hat Sie denn als Ärztin dazu bewogen, sich diesem Thema der Geburtsverarbeitung von Frauen und Eltern so nochmal so ausschließlich zu widmen? Das ist ja einer Ihrer Hauptarbeitsfelder, in dem Sie jetzt auch heute tätig sind. Gab es da persönliche eigene Erfahrungen, Beobachtungen, die vielleicht der ausschlaggebend waren?
Also beides. Es gab die eigene Geburtserfahrung. Mein erstes Kind ist für mich völlig überraschend durch einen Kaiserschnitt geboren. Ich hatte mich auf eine Hausgeburt vorbereitet und war dann sehr lange zu Hause, wurde dann in die Klinik verlegt, habe dann dort eine PDA bekommen. Diese Interventionskaskade ging los. Es endete in einem für mich wirklich unerwünschten Kaiserschnitt, was mich wirklich geschockt hat, dass ich, wo ich gesund bin, wo ich eine gesunde Schwangerschaft hatte, junge Frau, sportlich, jetzt plötzlich einen Kaiserschnitt bekommen musste. Rückblickend war es vielleicht gar nicht so schlecht für meine Gesamtentwicklung und dass ich jetzt hier sitzen kann. Und man muss auch sagen, das Kind war fast 5 Kilo schwer und ich bin so eine zarte Person mit 1,67 und etwas über 50 Kilo normalerweise. Also ich würde sagen, es war so beides, ja. Ich habe das so empfunden. Zweites Kind wieder in Kaiserschnitt, wieder durch so eine Konstellation von schlechter Vorbereitung auf meiner Seite. Ich habe damals, bin ich da auch wie ganz viele Frauen, völlig naiv reingegangen und habe gedacht, na ja, dann gehe ich ins Geburtshaus und schön Hebamme, alles wird gut. Und habe aber auch nicht in der Tiefe mich vorbereitet, bin nicht in der Tiefe nochmal reingegangen und habe diese erste Geburt wirklich verstanden und verarbeitet. Was ist denn da passiert? Warum ging denn das nicht weiter? Welche Rolle hatte ich? Welche Rolle hatte das Kind? Ja. Und dieser Verarbeitungsprozess, der hat eigentlich erst eingesetzt vor der dritten Geburt. Lange vor der dritten Schwangerschaft, muss man schon sagen. Und auch wenn hier Frauen und Mütter zuhören, möchte ich dazu auch ganz sehr ermutigen, bitte nicht 4 Wochen vor der nächsten Geburt überlegen, oh, was mache ich denn jetzt? Das ist ein Prozess in vielen Fällen, wo man sich auch stark mit den ganzen Erfahrungen und auch mit sich selbst auseinandersetzen muss. Wie viel Kontrolle habe ich abgegeben? Wie viel Verantwortung habe ich wirklich übernommen? Schlussendlich habe ich mich wirklich unfassbar umfassend vorbereitet auf diese dritte Geburt. Da habe ich ein Buch geschrieben. Also mein Mann hat sich totgelacht und hat gesagt, andere gehen zum Geburtsvorbereitungskurs, du schreibst ein Buch, um dich auf die nächste Geburt vorzubereiten. Aber das war mein Prozess. Ich muss Sachen intellektuell durchdringen und auch auf körperlicher Ebene verstehen. Es wurde dann auch eine natürliche Geburt. Auch wieder ein großes, schweres Kind und eine wirklich heftige Geburtserfahrung, die mir gezeigt hat, Wenn eine Geburt nicht gut begleitet ist, dann kann, also ich hatte ja keinen Kaiserschnitt, keine weiteren Komplikationen, einfach nur eine sehr lange, sehr schmerzhafte, sehr heftige dritte Geburt, kann das ein Trauma auslösen. Und ich bin wirklich Millimeter an der Traumatisierung vorbeigeschraubt und das wegen der super guten Vorbereitung, weil ich ein unfassbar liebevolles, wertschätzendes, begleitendes, tragendes Umfeld während dieser dritten Geburt an meiner Seite hatte. Und mir war nach dieser dritten Geburt klar, ich habe mir echt gesagt, Ute, da hat nicht viel gefehlt und du wärst richtig fett traumatisiert worden. Nur der natürliche Prozess, diese Heftigkeit, die lange Dauer, die Heftigkeit der Wehen. Und dennoch bin ich gut daraus hervorgegangen, aber das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, wirklich achtsam zu begleiten und dass man dieses Bewusstsein wirklich immer hat in Kliniken, ja, und dass das nichts mit dem Außen zu tun hat. Nach außen wurde mir gespiegelt, du warst so stark, du hast das so toll gemacht, du hast uns alle motiviert, wir haben dich unterstützt, weil wir deinen Willen gespürt haben, weil wir deine Stärke gespürt haben, ja. Und dann eben viertes Kind, dann endlich hat sich der Kreis geschlossen zur Hausgeburt, die ich ja beim ersten Kind eigentlich schon angestrebt hatte. Und aus diesen vier Geburtserfahrungen kam dann einmal diese Idee, Frauen zu begleiten nach Kaiserschnitten und auch da in der Begleitung wieder diese Geschichte, dass ich gemerkt habe, ich kann die Frauen mit Wissen versorgen, ich kann denen fünf Bücher in die Hand geben. Wenn da ein unverarbeitetes Trauma hintersteckt, dann werde ich nicht weiterkommen. Ich muss mir dieses Thema angucken und das habe ich dann einmal bei mir selbst getan. Und mich aber auch fortgebildet, sodass ich die Frauen dann bei leichten Traumata begleiten konnte. Ich bin nie in die Tiefe als Traumatherapeutin eingestiegen, aber der Großteil der Frauen braucht das auch nicht. Also das war jetzt doch ein bisschen länger der Werdegang, wie ich dahin gekommen bin, diese Themen anzuschauen.
Ja, bevor wir vielleicht tiefer in dieses ganze Thema des Kaiserschnitts eingehen, Frau Taschner, lassen Sie uns doch erstmal einmal definieren, was ist denn überhaupt ein Kaiserschnitt? Was passiert da? Und da scheint es ja auch unterschiedliche Formen des Kaiserschnitts zu geben. Geben Sie uns doch mal einen Überblick. Was ist da, was müssen wir da beachten?
Also grundsätzlich ist der Kaiserschnitt eine Bauchoperation. Er dient dazu, das Kind gesund und unbeschadet auf die Welt zu holen oder die Mutter zu schonen, wenn es da vielleicht medizinische Komplikationen gegeben hat. Und wir durchtrennen bei einem Kaiserschnitt von der Haut die einzelnen Schichten bis hin zur Gebärmutter. Das Ganze wird dann nach Entwicklung des Kindes und Geburt der Plazenta auch wieder alles vernäht und verschlossen. Und das ist eigentlich bei allen Formen des Kaiserschnittes der gleiche Vorgang. Tatsächlich unterscheiden wir den primären und den sekundären Kaiserschnitt. Primärer Kaiserschnitt vor Beginn geburtswirksamer Wehen, sekundärer Kaiserschnitt nach dem Wehenbeginn. Es gibt aber auch noch eine andere Unterscheidungsart, das ist der geplante und der ungeplante Kaiserschnitt. Beim geplanten Kaiserschnitt weiß die Frau vorher, dass sie einen Kaiserschnitt bekommen wird. Es kann vor oder nach Wehenbeginn stattfinden. Beim ungeplanten Kaiserschnitt weiß die Frau das nicht. Auch der ungeplante Kaiserschnitt kann zum Beispiel während der Schwangerschaft bei einem Notfall, bei einer schweren Erkrankung der Mutter vor Wehenbeginn oder nach Wehenbeginn stattfinden. Und dann haben wir noch die Sonderform, das ist der Notkaiserschnitt. Akute Gefährdung der Mutter und innerhalb oder des Kindes. Und wenn wir da muss wirklich innerhalb von 10 Minuten bis maximal 20 Minuten von Indikationsstellung, jetzt muss geschnitten werden, bis zur Entwicklung des Kindes höchstens vergangen sein, oft sehr traumatisierend. Und wir haben noch den sogenannten Wunschkaiserschnitt, ein Kaiserschnitt rein ohne jegliche medizinische Indikation, rein auf Wunsch der Mutter. Das ist so im Groben zusammengefasst die Kaiserschnittarten, die wir in der Praxis sehen. Sehr
Okay,
viel.
lassen Sie uns einfach mal ganz kurz, ich hake mal ganz kurz ein, weil das ist ja ein sehr großer Bogen, den Sie so spannen. Und wir haben jetzt, wenn ich das richtig verstehe, diese geplant, ungeplante Dimension des Kaiserschnitts vor allen Dingen oder die Kaiserschnitte mit Wehen oder ohne Wehen. Wenn wir jetzt mal schauen auf die Menschen, die zu Ihnen kommen, auch in der Beratung, und Sie haben ja mit den Frauen nach solchen Erfahrungen zu tun. Was ist denn jetzt der Kaiserschnitt von denen, die Sie jetzt da berichtet und aufgelistet haben, der für die Frauen am schwierigsten zu verarbeiten ist? Kann man das sagen? Gibt es da eine Tendenz, dass die gerade die Kaiserschnitte, die unter den Venen auch passieren, die sekundäre schwerer zu verarbeiten sind als die geplanten? Also es würde mich mal interessieren, was da Ihre Beobachtungen sind und vor allen Dingen auch vielleicht die Datenlage.
Ja, also man kann sehr eindeutig sagen, dass der ungeplante Notkaiserschnitt das größte Traumatisierungspotenzial hat, weil da ja wirklich eine akute Notsituation vorhanden ist und ja, also auch die Mutter oder der Partner um das Leben der Mutter oder das Leben des Kindes fürchten müssen. Also das ist wirklich, das ist für fast alle Menschen schwer traumatisch, sowas zu erleben, weil es ja wirklich von ich bin hier, ich möchte mein Kind bekommen, zu, ich liege auf dem OP, in Vollnarkose sind 10 Minuten. Und das ist so traumatisierend, weil das so schnell geht und weil da keine Zeit im Kopf ist, um da irgendwie zu switchen. Ja.
Kann man sagen, dass diese Nähe, diese an des Verlustes des Kindes und damit die Sorge, es könnte etwas mit dem Kind passiert sein, eben. Ich könnte es womöglich sogar gänzlich verlieren. Also nicht nur, da wird was unterbrochen, sondern das Leben des Kindes ist nicht gesichert. Dass diese Angst eigentlich so herausfordernd wird für die Eltern, dass da die Toleranz irgendwann überschritten ist, würden Sie das sagen? Ist das das Angstthema vor allen Dingen?
Ja, das ist Todesangst, ne? Die pure Todesangst, wenn sowas passiert, ne? Und das kann auch trotzdem gut begleitet werden, wenn, also es gibt zum Beispiel so Trainings für die Geburtshelfer und idealerweise, also so ein Notkaiserschnitt, da greifen die Sachen so eng ineinander und die Abläufe sind unfassbar gut aufeinander eingespielt. Und da ist im Idealfall immer eine Person abgestellt mit Blickkontakt oder man verständigt sich in der Geburtshilfe. Du bist die, die mit der Familie jetzt spricht. Dass eine Person wirklich bei der Frau ist, die anderen arbeiten und bereiten vor und eine Person sagt so, es ist jetzt eine Notsituation, es muss jetzt sehr schnell gehen. Wir werden jetzt das Kind sehr schnell auf die Welt holen. Ich bin aber bei dir oder bei Ihnen. Ich bin die ganze Zeit da. Das ist zum Beispiel so ein Satz für Geburtshelfer. Man kann nicht versprechen, es wird alles gut werden, nicht in so einer Situation, aber man kann sagen, ich bin die ganze Zeit da. Ich werde sie nicht allein lassen damit. Und das ist was, was die Leute im Nachgang sagen, dass ihnen das unglaublich geholfen hat in dieser Situation und nicht dieses sofort Notsektio, das Kind muss raus. Also auch in so einer Situation ist das, sollte das auch Teil des Trainings sein, das Wording. Das kann man trotzdem noch so sagen, dass es dann ein bisschen weniger traumatisierend ist.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Da werden wir wahrscheinlich gleich noch mehr darauf zu sprechen kommen. Eben die gesamte Kommunikation, die Art der Sprache, die wir einsetzen, um Frauen selbst in diesen ganz herausfordernden Momenten mit der Sprache so zu unterstützen, dass sie eben ja wie ein Gegenmittel gegen diese starke Angst haben, die sonst sich sozusagen komplett durchsetzt und dann auch alles vielleicht lähmen könnte. Ne? Was berichten denn die Frauen vor allen Dingen, wenn sie jetzt zu Ihnen kommen? Womit haben die eigentlich am meisten zu tun? Also wenn sie jetzt Beratung auch einfordern, wenn sie sagen, ich möchte jetzt ein weiteres Kind bekommen, ich hatte jetzt zum Beispiel so eine unterbrochene Geburt, ich habe mir schon vielleicht, wie Sie ja selber aus Ihrer eigenen Erfahrung berichtet haben, mir vielleicht gewünscht, eine weitestgehend interventionsfreie Geburt zu machen und dann läuft das alles ganz anders und am Ende bin ich innerhalb weniger Minuten bin ich im OP und dann wird da das Kind operativ auf die Welt gebracht. Was ist das emotionale Thema, das diese Menschen da umtreibt danach? Was macht es für sie so schwer, die nächste Geburt vielleicht ja unbelastet auch in Angriff zu nehmen?
Also ein ganz zentrales Thema, es gibt mehrere, würde ich sagen, es hängt auch ein bisschen von der Frau ab. Ein zentrales Thema ist immer der Kontrollverlust. Ja, dass über die Frau hinweg entschieden wurde, wenn das so passiert ist. Aber wenn die Frauen kommen und wirklich ein Thema haben und seelisch sehr stark verletzt sind, dann hat es meistens einen Kontrollverlust gegeben. Das heißt, es wurden Entscheidungen getroffen, wo sie nicht mit einbezogen wurde. Es wurden herabwürdigende Worte gewählt. Sie hat sich nicht gut unterstützt gefühlt. Und das zweite Thema ist dann, was oft sehr zentral ist, ich kann meinem Körper nicht vertrauen, ich kann mir nicht mehr vertrauen, ich habe als Mutter versagt. Und das geht oft ineinander, ja. Und ich habe dann tatsächlich, was wir dann am Anfang immer machen, ist erstmal die Geschichte wirklich angucken und wenn möglich auch dieses Geburtsjournal anfordern. Ja, also das hängt ja auch davon ab, war es eben ein primärer Kaiserschnitt, wo die Mutter direkt in den OP gegangen ist, dann gibt es den OP-Bericht. Aber wenn es eben diesen sekundären Kaiserschnitt gab, wo es Wehen gab, wo eben während der Geburt die Entscheidung gefallen ist zum Kaiserschnitt, dann gibt es ja immer das Geburtsjournal, wo jeder Arzt, jede Hebamme, die mit der Mutter zu tun hatte in der Zeit, einen Eintrag macht. Was ist passiert oder was wurde an Medikamenten gegeben? Welche Untersuchungen mit welchem Ergebnis wurden durchgeführt? Wie hat sich die Mutter während der Wehen gefühlt? Also man schreibt das dann auf, weiß ich, atmet ruhig mit jeder Wehe mit, steht dann da drin zum Beispiel. Oder Mutter ist sehr ängstlich, findet nicht in ihren Rhythmus. Gabe des und des Medikamentes, vaginale Untersuchung, Muttermund so und so breit oder sowas geöffnet. Das gucken wir dann auch zusammen an. Um eben auch dem ganzen Ablauf, wir versuchen das erstmal zu rekonstruieren. Was ist denn da überhaupt passiert? Und dann gucken wir auch, welche super Sachen gab es da? Gab es da Sachen, die toll gelaufen sind, wo die Frau sagt, ja, da habe ich eine gute Entscheidung getroffen oder da war ich noch gut begleitet. Und dann an dem und dem Punkt ist es dann gekippt, da kam die neue Hebamme oder was weiß ich, der andere Arzt rein. Ja, so dass wir dann versuchen, erstmal wie so eine Bestandsaufnahme zu machen, um daraus dann auch Schlussfolgerungen zu finden für weitere Geburten und für unsere Vorbereitung, wo ist genau das Thema der Mutter? Wo kann ich sie am besten unterstützen?
Gut, das sind jetzt schon die Interventionen, die Sie auch machen mit den Frauen, diese Prozesse so aufzuarbeiten. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück zu dem, was die Frauen und auch die betroffenen Väter, die ja auch dabei sind, beschäftigt an diesen Geburten. Sie haben jetzt einen Aspekt genannt, das ist der Kontrollverlust. Der zweite ist dieser des Versagens. Und das bedeutet ja auch, ich habe Schuldgefühle, ich hab es nicht gebracht, ich war nicht genug. So, das ist der eine Teil. Wir leben aber auch in einer Kultur, die ja sehr viel Erwartungen und viele ideelle Bilder auch jetzt mittlerweile auch mit den Geburten vermittelt. Das Thema viele Frauen, die jetzt gerade aus diesem Bereich der neueren Erziehungsbewegungen kommen, wo die bindungsbasierte Erziehungskultur, sage ich jetzt mal, jetzt so Einzug gehalten hat, da erlebe ich eben sehr, sehr viele Mütter, die auch sich sehr achtsam und umfassend ganzheitlich vorbereiten. Inwieweit spielt denn zum Beispiel der Aspekt der Scham auch eine große Rolle? Also Sie haben die Schuld nicht benannt, aber das Gefühl, sich zu schämen, dass ich eine natürliche Geburt nicht hinbekommen habe, weil ich beobachte das in meiner Arbeit durchaus, dass das mindestens genauso großer Teil des Leidensdrucks ist, dieser Frau.
Ja, absolut, absolut. Das bis dahin, dass die das sogar auch zum Teil versuchen, gar nicht zu erzählen, dass sie einen Kaiserschnitt hatten, weil das eben als ein Versagen da oder sie sich selber sagen, dass sie versagt haben und das dann auch nicht kommunizieren möchten und ja, vielleicht auch für sich erstmal annehmen müssen. Also direkt nach der Geburt ist ja sowieso sehr viel im Umbruch. Aber ja, also Scham beobachte ich auch. Scham, Selbstbeschuldigung, Selbsterniedrigung, ja, wo ich auch manchmal wirklich schockiert bin und denke, da steckt eigentlich ganz was anderes und was davor gelaufen ist dahinter. Und das zeigt ja auch die Forschung zunehmend, dass die Geburt oder die Traumatisierung durch eine Geburt gar nicht das erste Trauma ist, was eine Frau erlebt, sondern wenn die traumatisiert ist von der Geburt, wenn das quasi ihre Ressourcen überschritten hat, was sie da erlebt hat, dann passiert diese Überschreitung oftmals nicht da, wenn eine Frau super stabil ist, wenn also ich meine, wer hat das schon, aber in großem Maßen eine schöne Kindheit, ein gutes, behütetes Aufwachsen, bisher frei von größeren Live-Events oder schwereren Traumatisierungen, ja, immer in der Selbstwirksamkeit gewesen. So ein Mensch, der dann eine traumatisierende Geburtserfahrung erlebt, eine potenziell traumatisierende, der wird ganz anders daraus hervorgehen als jemand, der vorher schon diese Themen hat. Und ich glaube, das wird nur durch die Geburt nochmal getriggert und nochmal potenziert. Aber eigentlich stehen da schon davor ganz viele Themen im Raum bei so einer Person.
Das ist ja, nehme den Punkt mal auf, weil das ist ja ein ganz entscheidender, den ich auch in meiner Arbeit mit traumatisierten Müttern auch in der therapeutischen Arbeit beobachte, dass eben diese biografischen, entwicklungstraumatischen Vorerfahrungen so stark in der Geburt zum Klingen kommen. Also eine autoritäre, sehr unterdrückende Form der Kindheitsbegleitung durch die Eltern, Gewalterfahrungen, invasive Erfahrungen, die dann auf einmal anspringen, die sozusagen wachgerufen werden. Ja, welche Aspekte beobachten Sie denn da vor allen Dingen an der Vorgeschichte der Mütter, die dann besonders stark thematisiert werden? Was sind das für biografische Themen, die da aufploppen?
Ja, ich denke schon ganz klar Gewalterfahrungen, sexualisierte Gewalt, aber auch Gewalt eben in Form von geschlagen worden sein als Kind, Vernachlässigung, die eigenen Bedürfnisse wurden nicht gehört. Und dann haben wir ja dieses, also wir haben ja sehr viele verschiedene Begriffe in diesem Traumabereich, aber das eine ist ja dieses Bambi-Syndrom, ja. Oder diese Bambi-Reaktionsart, dass man versucht, dem Täter möglichst freundlich zu begegnen, alles recht zu machen, um eben ja irgendwie ungeschoren davonzukommen, ja. Und das sind dann oft die Frauen, die so überkooperativ sind, total lieb sind und im Grunde aber nicht für sich einstehen können, keine Grenzen setzen können. Ja, und das führt dann oft eben auch während der Geburt zu Traumatisierungen, weil die das oft ja gar nicht wahrnehmen während der Geburt, dass sie da vielleicht eine Möglichkeit gehabt hätten, auch mal Nein zu sagen. Und dann werden sie so wirklich überrollt von diesen ganzen Ereignissen und rückblickend stehen sie dann wie vor so einem Scherbenhaufen von, ich schäme mich, mein Körper hat versagt, es hat nicht geklappt, ich wurde übergangen, die waren übergriffig zu mir und dann ist es ja wirklich so ein großer Haufen, der erstmal sortiert werden muss, weil man das ja erstmal gar nicht so fassen kann im Einzelnen. Und dann, ich bin ja nicht jetzt therapeutisch ausgebildet, ich kann jetzt nicht große interventionsreiche Sachen mit denen machen, aber was wir machen ist, ich frage die Frauen, was sie sich wünschen. Und schon allein das ist eine Herausforderung. Also ich habe eine Frau begleitet. Es war, ja, also wenn es nicht so traurig wäre, hätte man eigentlich fast lächeln können. Sie hatte einen Kaiserschnitt, sie wollte unbedingt eine natürliche Geburt haben. Das hat sie gesagt. Aber ich habe die ganze Zeit gespürt, sie möchte das nicht. Sie möchte wieder einen Kaiserschnitt. Und ich soll das Feigenblatt sein, dass sie sich wirklich, wirklich vorbereitet hat auf die natürliche Geburt. Ja, und ich habe das die ganze Zeit gespürt, dass sie das gar nicht möchte. Und ich habe sie immer wieder ermutigt, habe gesagt, doch mach mal die Augen zu, entspann dich mal. Wie ist denn die ideale Geburt für dich? Was stellst du dir vor? Und irgendwie auch so versucht, so ein bisschen das zu umgehen, dieses Ego und dieses, was sie vordergründig wollte. Wir haben uns dann darauf geeinigt, das war dann wirklich der Kompromiss. Ja, der Kaiserschnitt wäre auch okay. So weit sind wir gekommen. Und ich habe sie dann sehr unterstützt, auch in der Vorbereitung, habe dann schon so ein bisschen den Fokus auch so gelenkt und gesagt, ja, also wenn es dann so wäre, was würdest du dir denn da wünschen? Ja, und welche Klinik wäre denn dann gut? Ja, und wir haben beides gut vorbereitet. Und ich habe dann wirklich auch gemerkt, sie kann nicht klar sagen, was sie möchte, was sie wirklich möchte. Ja, sie hatte dann tatsächlich, wie erwartet, den halb geplanten Kaiserschnitt. Also sie ist mit wenigen Wehen dann in die Klinik und hatte dann dort mit ihren Geburtshelfern festgestellt, dass es, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund es dann nicht ging. Aber es war so klar. Und ich trainiere das manchmal mit den Frauen. Es gibt ja diese etwas unnötigen CTG-Untersuchungen während der Schwangerschaft. Die werden ja gern gemacht und es ist aus abrechnungstechnischen Gründen, weil die vorgeburtlichen Untersuchungen sehr schlecht vergütet sind bei den Gynäkologen. Und sie mit diesen Untersuchungen und dieser Schwangerschaftsvorsorge kommen die überhaupt nicht hin, weil die Frauen ja auch viel Redebedarf haben, also vom Budget her völlig unzureichend finanziert. Und dann finanzieren die das gegen mit diesen CTGs, wo sie die Frau ja anlegen können und es macht keine Arbeit und sie können das jedes Mal abrechnen. Und dann wird eben ab, je nach Praxis, 36., 35. Woche angefangen, CTG zu schreiben. Steht aber nicht in den Mutterschaftsrichtlinien drin. Und da sage ich den Frauen dann, pass mal auf, jetzt übst du mal, Nein zu sagen. Das ist eine Sache, da kannst du rechtlich völlig abgesichert Nein sagen, wenn du das selber nicht möchtest. Und es hat bestimmte Risiken für Interventionen. Ja, die CTGs sind vorgeburtlich ganz anders zu beurteilen. Es gibt öfter mal unklare Ergebnisse dabei, dann folgen wieder Interventionen, dann folgt die Überweisung in die Klinik, weil wir haben ja jetzt was aufgezeichnet, was potenziell pathologisch ist, da müssen wir ja weitermachen. Das kann man dann ja auch nicht so stehen lassen in der Arztpraxis. Ja, es folgt oft ein Rattenschwanz an unnötigen Interventionen. Und da sage ich den Frauen dann, also wenn es keinen Grund gibt, normale Schwangerschaft, darfst du Nein sagen. Ja.
Okay.
Oder mal zum Ultraschall Nein sagen, wenn der Arzt den machen möchte, ohne dass es einen Grund gibt. Und es sind so kleine Sachen, wo die vielleicht noch in ihrem Safe Space sind, aber dann können die schon mal üben und dann haben die schon ein Erfolgserlebnis. Ja. Also
Ja.
das ist meine kleine Methode sozusagen, um da so ein bisschen zu helfen, dass sie sich trauen, auch mal was abzulehnen.
Ja, und ich erinnere mich an eine noch gar nicht so weit zurückliegende Erfahrungen in der Klinik, die ich selber hatte, und dieses Ereignis hat mich nochmal sehr nachdenklich gemacht, auch in Bezug auf dieses Thema. Man ist ja doch sehr, sehr schnell in so einem Raum drin, wo man auch so quasi regrediert ist. Man ist so auf einmal so ganz klein und hilflos kommt man in so einen Zustand rein, wo ich kaum noch was meine normalen Erwachsenen Potenzen und Kompetenzen zur Verfügung habe. Und ich glaube, diesen erwachsenen Anteil zu schulen und den im Vorfeld sozusagen wach zu machen, wie Sie das ja gerade beschrieben haben mit Ihren Übungen, scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Hallo, wach. Jetzt darfst du wieder sozusagen für einen Moment mal in diesen erwachsenen Modus schalten. Und ich glaube, es braucht eine sehr bewusste Initiative und wahrscheinlich sogar eine helfende Hand. Auch das ist wahrscheinlich wichtig, um das überhaupt tun zu können, ne? Also das scheint ja so eine Art Trockentraining zu sein, was sie dann auch ein bisschen mit den Betroffenen machen. Ne? Ich komme noch mal auf den Aspekt der Sektio-Geburt und ihre Folgen für die frühe Beziehung zurück, weil wir haben jetzt einiges über die physiologische Dimension des Kaiserschnitts gesprochen. Wenn wir jetzt auch auf die Psychotraumatologie, aber vor allen Dingen auf die bindungsbasierten Aspekte des Kaiserschnitts schauen. Also was macht es eigentlich mit der frühen Entwicklung? Was wissen wir denn heute eigentlich daraus? Und zwar gesichert. Nicht nur das, was wir aus der Erfahrungswissenschaft und aus der Beobachtung herausnehmen. Was macht denn eine Kaiserschnittgeburt zum Beispiel von der hormonellen Regulation beziehungsweise von anderen physiologischen Faktoren, die dann behindernd sind für die weitere Beziehungsentwicklung? Können Sie uns da ein paar Fakten und ein paar Daten nennen? Was passiert da?
Also was wir sehen, was einfach auf der Hand liegt, ja, wenn eine natürliche physiologische Geburt abläuft, hilft ja das Kind mit. Ja, das sind bestimmte Reflexe, die sind beim Kind schon vorgeburtlich ausgeprägt. Und wer mal ein Kind bekommen hat, so als Frau jetzt, ja, da merkt man wirklich, das ist super krass, wie das Kind mitarbeitet bei der Geburt. Ja, also 50% macht das Kind. Ja, das hilft mit, das dreht den Kopf und guckt, wie passe ich denn da am besten rein. Das kann man manchmal richtig spüren, dass die so machen, also den Kopf so während der Wehe drehen. Und die stoßen sich auch mit den Beinchen ab. Ja, während der Wehe geben die Gegendruck gegen die Gebärmutter oben. Ja, und das sind Reflexe, die finden statt während einer physiologischen Geburt, während der Wehen. Und wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt habe nach Wehenbeginn, dann hat das Kind zum Beispiel schon ein bisschen so mitgeholfen, ja. Es wurde auch hormonell stimuliert, die Lungenreife wurde schon anders stimuliert. Und deswegen ist eigentlich auch der Plan, wenn ein Kaiserschnitt absehbar ist, dass man ihn nach Möglichkeit nach Wehenbeginn durchführt. Ja, dann ist das Kind schon reif, es hat schon diese ganzen Signale gegeben. Das geht ja auch zum Teil vom Kind aus, diese Signale, dass es geburtsbereit ist. Und es hat durch die Wehen schon eine erste körperliche Stimulation erhalten. Es hat schon mal so ein bisschen mitgearbeitet. Ja? Das ist, deswegen empfiehlt man eigentlich, einen Kaiserschnitt nach Wehenbeginn durchzuführen, wenn es medizinisch vertretbar ist. Ja? Wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann fehlen uns schon all diese Dinge. Und dann kann das sein, dass wir das vielleicht auch später nachholen müssen mit Reflexintegrationstraining oder Sie haben wahrscheinlich auch noch andere Methoden zur Verfügung. Ja, dann, also es gibt auch Ergotherapeuten, die sagen, sie merken das einfach, dass ein Kind per Kaiserschnitt geboren ist. Ja. Insgesamt ist es aber tatsächlich, glaube ich, so, also gerade was so die Bindung angeht, da kann man sehr, sehr viel machen, sehr viel nachholen. Weil die Bindung gibt es ja schon vor der Geburt. Da muss man auch wieder unterscheiden. Also ein sehr früher Kaiserschnitt, da hat die Mutter und der Vater noch gar kein Bild, kein inneres Bild von dem Kind. Und das ist für die Bindung eine ganz andere Hausnummer, wenn es ein sehr, sehr früher Kaiserschnitt ist aufgrund einer kindlichen Notlage. Da gibt es noch kein inneres Bild vom Kind. Das kommt meistens ja auch sehr schnell, sehr überraschend. Das Kind wird ja intensivmedizinisch versorgt, da ist also auch erstmal kein Körperkontakt möglich. Das ist eine andere Hausnummer als der geplante Kaiserschnitt, was die Bindung angeht, wo die Mutter schon vorgeburtlich mit dem Kind in Kontakt gehen kann, dem Kind auch schon mit der inneren Stimme sagen kann, schau, du kommst jetzt bald auf die Welt, wir freuen uns auf dich. Oder eben nach den Wehen, wenn dann eben auch sofortiger Kontakt möglich ist zwischen Mutter und Kind. Also das sind sehr verschiedene, also was die Bindung angeht, sehr verschiedene Situationen.
Die sagen jetzt, nach der Geburt können wir mit den Müttern ja sozusagen einiges initiieren, also auch die Körperlichkeit, die Körperberührung, die Ansprache des Kindes. Da gibt es jetzt auch in dem im Bereich der Eltern-Baby-Therapie sehr, sehr viele Werkzeuge, die auch mittlerweile angeboten werden, Interventionen, Unterstützungsmaßnahmen, wo sowohl Mutter wie Kind diesen Verarbeitungsprozess auch nachholen können oder einleiten können. Sie beschäftigen sich jetzt aber auch sehr viel mit Frauen, die mit dem Wunsch kommen, nach einer solchen Kaiserschnittgeburt nochmal natürlich zu gebären. Die sagen, ich möchte jetzt irgendwie das doch nochmal erleben, diese Geburt, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und es gibt ja nun so einen Satz, einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. So, es ist so wie so eine Art Mythos, der so geistert. Und wir beschäftigen uns in diesem Podcast eigentlich Woche für Woche so immer wieder mit Mythen, die in diesem frühen Raum so unterwegs sind. Aber hier, das scheint auch einer zu sein. Und die haben sich das ja so vorgenommen, gerade aus ihrer eigenen Erfahrung. Das muss nicht zwingend sein, dass wir, nachdem ich einen Kaiserschnitt hatte, wieder diesen Kaiserschnitt beim zweiten Geburtserleben wiederhole. Was ist da jetzt für Sie vor allen Dingen jetzt ganz bedeutungsvoll? Und wie ist da vor allen Dingen der Stand der Dinge? Geben Sie uns da mal so einen Überblick.
Ja, also die Datenlage ist tatsächlich nicht so erfreulich. Also wir haben in Deutschland, wenn eine Frau einmal einen Kaiserschnitt erlebt hat, sei es beim ersten oder zweiten Kind, sei es sie ist zum zweiten oder zum dritten Mal schwanger, hat sie eine Wahrscheinlichkeit von 75%, beim nächsten Kind wieder einen Kaiserschnitt zu bekommen. Also das ist schon sehr hoch. Nur 25% der Mütter erleben nach einem vorherigen Kaiserschnitt eine natürliche Geburt. Ja, und das hat eben viel auch mit Ängsten zu tun, viel mit Absichern und gar nicht so viel mit medizinischen Möglichkeiten. Wir wissen das daher, weil in den skandinavischen Ländern, die generell und traditionell eine sehr niedrige Kaiserschnittrate haben, also die liegen, glaube ich, so bei um die 20%, etwas drüber, die haben auch eine sehr viel höhere Rate an natürlichen Geburten nach Kaiserschnitten. Ja. Es gab also die allerumfassendste Erhebung in Deutschland, die wir haben, zu diesen Daten, die ist schon etwas älter, von 2012, aber dafür sehr umfangreich, ist Faktencheck Kaiserschnitt von der Bertelsmann Stiftung. Nach wie vor ist das noch aktuell in vielen Punkten. Und die haben damals herausgefunden, dass Kaiserschnitte gar nicht unbedingt aus medizinischen Gründen durchgeführt werden, sondern dass es eine Gemengelage ist zwischen medizinischen und nicht medizinischen Gründen. Und da kommen die forensischen Gründe mit rein, dass Ärzte eben für abwarten, ja, dass sie da schlechtere Karten haben, wenn was passiert, als wenn sie interveniert haben. Da kommt Zeitnot und Personalmangel mit rein, mangelnde Unterstützung während der Geburt. Aber auch zeitliche Punkte, zeitliche Aspekte, ein gut ausgelasteter OP-Saal, der schön durchgetaktet ist, der ist besser finanzierbar als eine physiologische, natürliche Geburt, wo ich all das Equipment ja auch vorhalten muss als Klinik. Ja, und wenn jetzt da eine Frau 30 Stunden in den Wehen ist, dann muss ich 30 Stunden den Anästhesisten vorhalten, den Frauenarzt, die Hebamme, den Kreißsaal. Ja, und das ist dann finanziell einfach auch ganz anders von der Berechnung her. Und all diese Punkte, das erkläre ich den Frauen auch in der Vorbereitung, weil wenn jetzt alles rein medizinische Gründe wären für die wiederholten Kaiserschnitte, ja, dann hätten wir schlechte Karten, dann gibt es ja eigentlich keine Alternative, ja, wenn das so medizinisch so zwingend erforderlich wäre. Aber nur ein Teil sind wirklich knallharte medizinische Gründe und ein ganz großer Teil ist Angst, Zeitmangel. Oft haben die Mütter auch niemanden für das ältere Kind, der so irgendwie sich kümmert. Wenn es ein Zustand nach zwei Kaiserschnitten ist, finden die keine Klinik mehr, die sie begleitet, obwohl es machbar ist. Ja, der Partner, der traumatisiert ist, dem das jetzt alles furchtbar ist und der vielleicht das lieber so gar nicht mehr möchte. Ja, also es ist eine unglaubliche Gemengelage und die dröseln wir auf, gucken uns die an und machen das auch ganz strukturiert, machen da auch Pläne, wie man jetzt mit diesen einzelnen Punkten umgehen kann. Und dann hat die Frau, wenn sie das quasi diese nicht-medizinischen Gründe alle ausgeschaltet sind, dann hat sie eine wirklich gute Chance, beim nächsten Kind eine natürliche Geburt zu erleben.
Und wir haben ja, wie Sie sagen, diese psychologischen Aspekte, vielleicht auch die traumatisierenden Erfahrungen dieser vorangegangenen Geburten und aber auch sehr viel strukturelle Aspekte, die sozusagen, was die Planung anbetrifft. In Ihren Vorbereitungen der Mütter und Väter, wo liegt der Schwerpunkt drauf? Ist es eine Balance? Gibt es, würden Sie sagen, da sind manche Punkte, wie zum Beispiel das Kommunikationstraining oder die Arbeit, die Besprechung der letzten Geburt oder die Gespräche, die vorangehenden Gespräche mit den Kliniken? Was wirkt sozusagen an Ihrer Beobachtung am stärksten, damit am Schluss dann sowas rauskommt, wo eine Frau sich nochmal traut, in eine physiologische Geburt einzusteigen und nicht von vornherein zu sagen, okay, ich willige dem Kaiserschnitt zu.
Also es ist
Sagte.
natürlich immer stark auch von der einzelnen Frau abhängig, an welchem Thema wir am stärksten arbeiten. Grundsätzlich ist aber mein Schwerpunkt, die Frauen zu empowern und die wirklich zu wappnen, damit die dann, egal welche Konstellation sich anbahnt, in der Lage sind zu reagieren und die in die Selbstbestimmung zu bringen und ins Selbstvertrauen. Und da ist ein ganz wichtiger Faktor diese vorherige Geburtserfahrung, weil wir gucken uns ja nicht nur an, was ist da schiefgelaufen, sondern wir ziehen auch gezielt die empowernden Sachen daraus. Was hast du schon gut gemacht? Wo war dein Gefühl gut? Wo hast du dich gut begleitet gefühlt? Wer hat dich gut begleitet, damit wir das wiederholen können? Und da ziehen wir die Kraft raus für die nächste Geburt, selbst wenn ganz viel schiefgelaufen ist. Es gibt immer Sachen, die gut waren oder wo die Frau gesagt hat, an der Stelle war ich stark, da konnte ich, war ich in meiner Kraft. Und dann gucken wir, wie können wir das für die nächste Geburt wieder nutzen. Und dann ist es eigentlich egal, was für Hindernisse nicht medizinischer Art auftauchen, weil die Frau, ich bin ja ein Anhänger des systemischen Ansatzes, ja. Ich kann nicht für die Frau mitdenken. Ich kann der Frau nicht sagen, was sie machen soll, sondern ich kann die Frau stärken in ihrer Handlungsfähigkeit. Und dann findet die schon alleine ihre Wege, wenn die erstmal präpariert ist und in sich stark ist und ein paar Tools hat. Und dann kann sie die ja idealerweise auf alle Herausforderungen anwenden. Und das machen die Frauen auch.
Und würden Sie sagen, nach Ihren Begleitungen und Beratungen, so wie Sie das jetzt beschreiben, die so umfänglich da passieren, dass die Quoten bessere sind als die Datenlage, die Sie im Moment haben? Wir haben das
Ich
mal
würde sagen, ja. Aber
auch.
das ist natürlich auch eine Vorauswahl, ne? Ich habe da natürlich besonders motivierte Frauen, die sich schon mal von vornherein anders Gedanken machen. Und ich habe natürlich, ja, die Frauen sind gut präpariert, die sind selbstbewusster, die gehen anders in die Geburt rein. Also das merkt man schon, wenn eine Frau gut vorbereitet ist, dann kann sie anders Fragen stellen, dann traut sie sich anders Fragen zu stellen. Und was mir eigentlich am wichtigsten ist, mir geht es nicht um Datenquoten, so und so viel Prozent, normal bei mir jetzt so und so viel Prozent, sondern, Und das freut mich immer, wenn die Frau sagt, egal wie die Geburt wird, aber ich bin jetzt in meiner Selbstbestimmung. Ja, und wenn die Frau, ich habe auch Frauen, die sagen, ja, es wurde wieder ein Kaiserschnitt aus wirklich medizinischen Gründen und wo die sagt, ich bin ganz fein damit, weil ich konnte alle Fragen stellen, ich hatte ein tolles unterstützendes Team, wir haben alles probiert, dass es noch auf natürlichem Wege geht, die Leute haben mich unterstützt, wir haben Alternativen ausprobiert, ich hatte immer eine Wahl, ich wurde gut begleitet, gut aufgeklärt über alle Vor- und Nachteile von der jeweiligen Intervention. Ja, es ist dann wieder ein Kaiserschnitt geworden, aber diesmal weiß ich, es ging wirklich nicht anders. Wir haben alles ausgeschöpft, was mir möglich war oder was medizinisch machbar war. Und jetzt bin ich super fein auch mit dem wiederholten Kaiserschnitt. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass die Frau nicht übergangen wurde, weil auch eine natürliche Geburt kann ja traumatisierend und mit Grenzüberschreitungen ablaufen. Ja, und wenn die Frau dann auf Teufel komm raus, die natürliche Geburt wollte und hat sie auch bekommen, aber ist trotzdem am Boden zerstört. Dann bin ich nicht zufrieden mit meiner Arbeit und bin die Frau auch nicht zufrieden, dass sie da wieder reingeraten ist.
Ja, schön, dass Sie das nochmal so deutlich sagen. Also ich glaube, die natürliche Geburt kann traumatisierend sein, aber umgekehrt kann eine interventionsunterstützte Geburt, egal welcher Form, auch in einer sehr kraftvollen Weise erlebt werden, weil es eben selbstbestimmt durchgeführt wird, weil die Frauen dabei sind, weil sie mitwirken, weil sie vielleicht auch Einwilligungen gegeben haben. Und das ist auch meine Beobachtung, dass es sehr viel zu kurz reicht, wenn wir einfach sagen, da ist eine Intervention A, die eine Wirkung B macht, sondern da ist immer noch ein Subjekt und da sind Gefühle und da sind Verarbeitungsformen dazwischen. Und deswegen kann ich das auch aus meiner Erfahrung total unterschreiben, was Sie da sagen. Wir müssen die Frauen und die Betroffenen wirklich so an den Start bringen, dass sie in jeder, im besten Falle, wenn man es mal ideal sieht, so ein Stück ihrer Mitarbeiten in Kooperation mit diesem Prozess sind. Und dann scheint meiner Beobachtung tatsächlich auch die Verarbeitung am leichtesten zu gehen. Ja. Ja, und dann nochmal ein Blick trotzdem zurück zu dem Gefahrenpotenzial. Und das ist natürlich auch, was viele Eltern auch umtreibt. Können wir uns überhaupt das Risiko eingehen, nochmal uns auf eine andere Form der Geburt einzulassen? Also da geistert ja immer wieder die Uterusruptur so auch im Feld. Und auf den Foren wird wahrscheinlich jede Mutter auf das stoßen, also die Gefahr des Risses der Narbe. Wie sieht es da aus? Ist das realistisch oder ist das wie aus Sicht der Medizin? Wie muss man das einschätzen?
Also es gibt da eine sehr, sehr gute Datenlage dazu. Und wir können sagen, wenn wir von 1000 Frauen ausgehen, die mit Narbe in die nächste Geburt gehen, dann haben wir ein Risiko von 2 bis 5 Frauen, die ein Einreißen der Gebärmutter erleben werden. Ja. Das ist aber tatsächlich, das bedeutet nicht gleich tote Mutter, totes Kind. Ja, das muss man sich immer einfach klar machen. Ein Einreißen der Gebärmutter kündigt sich meistens vorher an. Und es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass eben auch eine medizinisch geschulte Person an der Seite der Frau ist. Ja, eine Hebamme oder eine Klinikgeburt oder wenn außerklinisch, was manche Frauen machen und was für manche Frauen der einzige Weg nach einer schwer traumatisierenden vorherigen Geburt ist, dass zumindest die Klinik sehr schnell erreichbar ist. Ja. Es gibt auch Geburtshäuser, es gibt Hebammenkreissäle. Also ich bin schon der Meinung, man sollte da jetzt nicht irgendwie auf dem Land, weiß ich, über eine Stunde Autofahrt entfernt sein von einer Klinik, wenn man Zustand nach Kaiserschnitt ist. Ja. Aber es ist eben 2 bis 5 auf 1000 Frauen. Das ist eigentlich keine so hohe Zahl an Einrissen der Gebärmutter. Es sind ja nicht auf 1000 Gebärende, sondern auf 1000 Frauen, die eine Narbe haben, die einen Kaiserschnitt hatten. Ja. Und ich kann etwas tun, indem ich Interventionen vermeide, weil Einleitungsversuche erhöhen das Risiko. Ja. Insbesondere, und da möchte ich immer wieder warnen, und da werde ich auch nicht müde darauf hinzuweisen, der Rizinus-Cocktail wirkt an den Progesteronrezeptoren, und der wirkt eigentlich wie ein sehr starkes Einleitungsmedikament. Und wenn die Frauen sagen, nein, ich will nicht in die Klinik und die leiten da ein und die da will Interventionen und dann nehmen sie einen Rizinus-Cocktail zu Hause, Das ist hoch, hoch gefährlich. Ja, und auch in der letzten Leitlinie steht Einleitungsversuche mit Rizinus nur im Rahmen von Studien und schon gar nicht im Zustand nach Kaiserschnitt. Also da wirklich äußerste Vorsicht, das erhöht das Rupturrisiko sehr stark.
Warum? Können Sie kurz sagen, wieso?
Ja, weil es eben, es ist ja etwas, was wir nicht lokal applizieren, sondern wir geben das ja systemisch. Es wird ja getrunken und einmal im Körper ist es dabei da drinne. Da kriegen wir es schnell nicht wieder raus. Und jede Frau reagiert anders. Und weil das eben an diesen Rezeptoren andockt, die für die Geburt Prostaglandin-Rezeptoren, so, ich habe mich vorhin versprochen, Prostaglandin, nicht Progesteron. Also diese Prostaglandin-Rezeptoren sind die Rezeptoren, wo Wehen quasi entstehen, ja, die dafür zuständig sind. Und auch einige Einleitungsmedikamente wirken an diesen Prostaglandin-Rezeptoren, docken da an und initiieren die Wehentätigkeit. Aber wenn ich jetzt auf natürlichem Wege macht der Körper meistens die Wehen langsam und die steigern sich mit der Zeit und der Körper hat Zeit, sich daran zu gewöhnen. Mit diesem Rizinus-Cocktail ist das nicht der Fall. Ich gebe ja eine chemische Substanz dazu. Ja, und jeder Mensch reagiert anders. Manche reagieren darauf gar nicht, aber manche Frauen reagieren mit einem Wehensturm. Es kann zu einer vorzeitigen Plazentalösung kommen, es kann zu einer Blutung kommen und es kann eben auch zu einem Einriss kommen. Und ich vertraue auf den Körper. Ja, und es gibt immer wieder Fälle, wo die Narbe nicht gut verheilt ist, wo vielleicht die Narbe schon an einigen kleinen Stellen nicht mehr ganz gut ist, kurz vor der Geburt. Und dann macht der Körper auf natürliche Weise macht er keine Wehen. Ja, der Körper hat ja auch eine Körperintelligenz. Ja, und wenn ich jetzt mit Gewalt da ein Mittel drauf kippe auf so eine Situation, ist nicht gut. Ja, und deswegen bin ich dafür, wenn es irgend möglich ist, versuchen, ohne Einleitungsversuche erstmal zu starten. Vielleicht ist was nötig, aber dann unter klinischen Bedingungen und wirklich Überwachung, dass man auch sofort eingreifen kann. Aber 2 bis 5 Frauen auf 1.000 Frauen im Zustand nach Kaiserschnitt. Es gibt eine Berechnung, die haben gesagt, man müsste 320 oder 70 Kaiserschnitte machen bei Frauen, um eine Ruptur zu verhindern. Ja, mit allen den ganzen Folgen, die Kaiserschnitte ja nun mal haben. Ja, also die Uterusruptur, die Angst davor sollte kein Hinderungsgrund sein. Und wenn sie sich andeutet, kann man relativ gut und schnell eingreifen. Es gibt extrem selten den Fall, dass das so aus dem Nichts heraus plötzlich passiert, die Ruptur, und auch sehr folgenreich sein kann. Aber das ist noch mal seltener als diese 3 bis 5 auf 1.000, wo es dann so ganz schlimm wird.
Okay, aber das ist gut, dass Sie das nochmal so deutlich herausstreichen. Nun müssen ja viele Eltern sich auch auseinandersetzen mit dem jeweiligen Ärzten oder dem Ärzteteam. Und die werden natürlich vielleicht nach solchen Vorerfahrungen, die die betroffenen Frauen hatten, auch sehr stark sich ins Zeug legen und sagen, passen Sie mal auf, das ist gefährlich für Sie, lassen Sie das sein. Wir empfehlen dringend, machen Sie eine Sektio, das ist für Sie und Ihr Kind besser. So läuft das ja meistens. Muss die Frau eigentlich was unterschreiben, wenn sie sagt, nee, das will ich nicht, ich will es nochmal auf einem anderen Weg probieren, ich will nochmal die Wehen probieren, weil das ist mir wichtig, ich will Wehen erleben. Das wäre ja so ein Grundrecht, könnte man sagen, was die Frauen auch einfordern. Also selbst wenn es dann eine sekundäre Sektion würde, aber dann habe ich dieses nochmal diese physiologische Erfahrung gehabt. Wie ist das? Gerade für die Frauen, die jetzt vielleicht zuhören, die jetzt gerade mit diesen Themen konfrontiert sind, müssen die was unterschreiben?
Also ich würde grundsätzlich empfehlen, eine andere Klinik aufzusuchen, wenn es geht. Einfach deshalb, weil ich ja dann, wenn ich zur Geburt komme, überhaupt keine Unterstützung mehr bekomme für meinen persönlichen Weg. Ich kann natürlich gegen ärztlichen, manche Kliniken lassen sich das unterschreiben, dass die vielleicht sagen, irgendwie gegen ärztlichen Rat, dann wird das in der Akte eingetragen, Frau lehnt dieses und jenes ab. Aber die haben ja andere Mittel und Wege, ja. Und wenn man als Frau kommt und sagt, nee, ich will keinen Kaiserschnitt, Sie können mich mal, dann hat man trotzdem ja keine Unterstützung. Und wenn der Prozess länger dauert, wenn das vielleicht herausfordernd ist und jedes Mal kommt jemand um die Ecke und sagt, ich habe Ihnen doch gesagt, machen Sie einen Kaiserschnitt, warum machen Sie denn? Warum wollen Sie denn jetzt keinen? Wollen Sie immer noch keinen? Was ist denn das für eine Geburt? Wenn man die, weil eine Geburt bedeutet ja auch Hingabe, bedeutet Loslassen. Ja, diese ganzen Geburtshormone, die wirken ja nicht, wenn man Angst hat und ständig in Diskussionen ist. Und ich kenne eine Frau, habe ich erlebt, die hat es so krass durchgefochten. Die ist da in die Klinik und hat gesagt, ich will so. Und es ist mir völlig egal, was sie sagen. Ich kriege jetzt hier mein Kind auf natürlichem Weg. Die hat es durchgezogen. Aber das ist nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache. Und wenn eine Klinik so klar und vehement ist, frage ich natürlich erstmal, was ist denn, gibt es einen medizinischen Grund? Klar, wenn es den gibt, sollte man ja auch dem folgen der Empfehlung, ja. Wenn es einen klaren Grund, wie zum Beispiel dieses Vorliegen der Plazenta gibt, dann wäre ja alles andere lebensgefährlich. Aber ansonsten sage ich immer den Frauen, guck doch mal, ob du eine Klinik hast, ein bisschen weiter weg oder so, die dich unterstützt in deinem Vorhaben. Das ist ja was ganz anderes, wenn ich da hinkomme und die sind total lieb und sagen, ja, schön, dass sie da sind. Na klar, wir probieren das. Unser Team ist für sie da, als wenn die da stehen und die ganze Zeit nur darauf warten, den Kaiserschnitt zu machen. Ja, also ich empfehle nicht, mich darauf einzulassen, auf solche Diskussionen, sondern lieber
Okay.
weggehen, woanders hingehen.
Ja, das ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar, dass eben die, allein wenn wir so in Gerangel kommen, natürlich das Gefühl des Sicherheitserlebens schon auf Nullpunkt ist, ne? Und dann, das ist quasi völlig kontraproduktiv. Die Rolle des Vaters, vielleicht nochmal da ein abschließendes Wort dazu. Gerade wenn Frauen sich da auf diesen Weg machen, und der Vater ist vielleicht ein bisschen ängstlich oder hat ein höheres Kontrollbedürfnis und er sagt, auf keinen Fall, das Risiko gehen wir nicht ein. Und die Frau hat das Gefühl, aber ich muss das für mich machen, mir geht es nicht gut, wenn ich das nicht zumindest probiert habe. Wie ist das in Ihren Beratungen? Welche Rolle spielt da diese männliche Seite der ganzen Geschichte?
Ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor. Ideal ist natürlich, wenn es eine Traumatisierung gab, den Vater auch mit anzuschauen, mit dem Vater auch zu sprechen, dass der auch mal seine Seite loswerden kann. Das ist ja im Moment sehr stark unterrepräsentiert. Wir haben sehr wenig Angebote für Väter, wo die einfach auch mal erzählen können, was sie erlebt haben. Oft reicht es schon, wenn die Männer einfach mal das sagen können, wie es ihnen ergangen ist, was sie da mitgemacht haben. Ja? Und dann sind oft die Männer sehr zahlenorientiert. Und es gibt Männer, die mit dazukommen, die das dann auch von mir wissen wollen, wo wir dann ganz klar auch über die Risiken sprechen, über die Zahlen sprechen. Und wenn wir dann erzählen, wie selten doch eine Ruptur ist, dann sind die schon mal meistens ein bisschen beruhigter. Und dann ist denen auch immer ein Anliegen, wie kann ich meine Frau unterstützen? Ja, also ich habe auch schon Paare gehabt, die dann zusammen zu einzelnen Terminen gekommen sind und wo wir dann zusammen geschaut haben, was wünscht sich die Frau und was ist der Mann bereit zu geben, was kann er geben? Und dann haben wir zusammen geschaut, wie kann das gut zusammengehen? Es ist aber auch immer eine Option, da auch mal den Geist ein bisschen zu öffnen, ja. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass immer der Mann an der Seite der Frau sein muss. Ja, vielleicht können die sich auch abwechseln. Vielleicht gibt es eine Schwester, eine Mutter, die die Frau begleiten kann, dass der Mann partiell mit dazu kommt, dass eine Doula dabei ist. Ja, und das ist mir sehr wichtig, auch im Vorfeld, dass die Paare das auch untereinander klären. Will der Mann überhaupt dabei sein? Oder fühlt er sich einfach auch nur verpflichtet, weil alle gehen ja mit und kann der vielleicht nicht Nein sagen? Ja, dass man das mal anguckt, was sind denn da für Bedürfnisse da von Seiten des Partners, den Partner dann eben mit Zahlen, Daten, Fakten präparieren, dass er schon mal so ein gewisses Gefühl von Sicherheit hat. Ja, und wenn man dann, meistens ist es gut, so einen Plan zu haben, so einen Masterplan für die Männer auch, was machen wir wann? Das finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich zu gucken, welche Ängste sind da. Und dann nehmen wir diese einzelnen Ängste und gucken erstmal, sind es Ängste, die irgendwie von außen herangetragen wurden, die man vielleicht auch dem Absender erstmal, der Schwiegermutter oder weiß ich wem, zurückschicken kann? Oder sind es ganz konkrete Ängste vor ganz konkreten Dingen, die bereits schon mal eingetreten sind oder die direkt zu befürchten sind? Und dann gucken wir, okay, wenn das eintritt, welche Handlungsoptionen haben wir dann? Wie können wir uns dafür präparieren? Und dafür sind die Männer oft sehr empfänglich, so Masterplan, wenn Schritt A, dann Schritt B und Schritt C, dass wir da auch eine Sicherheit reinbringen. Ja, und dann eben einfach gucken, was will er, was will sie, wie kann man unterstützen? Und das klappt eigentlich immer ganz gut dann.
Okay, ja, wir sind so fast schon am Ende unseres Gespräches angekommen. Ich mache noch mal den Abschluss mit Ihnen. mit dem Blick in unsere gesamte Geburtskultur und dort mal hinzuschauen, weil man kann ja doch sagen, in den letzten 30 Jahren hat da ein radikaler Wandel stattgefunden. Wir sind mal vor knapp gut 30 Jahren bei Kaiserschnittraten von 15% gestartet. Und wenn wir nur mal auf Deutschland schauen, sind wir heute bei über 30%, also gut ein Drittel aller Geburten laufen per Sektio. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt auch weiterhin 15%. Das wäre so die wahrscheinlich medizinische Indikation, über den Daumen gepeilt jetzt mal, so als Zielgebiet. Wir sind da weit von entfernt und in manchen Ländern ist es noch viel schlimmer als eigentlich und viel extremer als hier in Deutschland. Wie ist Ihre ganz persönliche Einschätzung? Kann man das Rad eigentlich wieder zurückdrehen? Ist da noch was zu machen? Weil es ist ja auch ein transgenerationaler Aspekt. Jede Mutter, die das nicht mehr erlebt hat und jedes Kind, die auch Wehen nicht mehr erfahren hat, begünstigt wahrscheinlich auch den nächsten Schritt, auf jeden Fall leichter zu sagen, ich gehe diesen Weg auch. Also wir wissen das ja auch aus der Forschung. Wie sind da Ihre ganz persönlichen Empfindungen dazu?
Ja, ich denke, das Kulturelle ist tatsächlich ein großes Problem. Wir sind zum Glück nicht in der Türkei und nicht in Brasilien, wo man sich ja wahrscheinlich schon rechtfertigen muss, wenn man eine natürliche Geburt haben möchte. Ja, ich denke, es ist tatsächlich, die Hemmschwelle ist niedriger geworden. Es ist sehr viel mehr, also dieser Sicherheitsaspekt steht stark im Vordergrund. Es gibt viele Frauen, die nur ein Kind haben wollen. Und die sagen, da ist mir das auch egal, ob das Konsequenzen für weitere Schwangerschaften und Geburten hat. Deswegen ist für die dann der Kaiserschnitt das Mittel der Wahl. Ich denke auch, dass wir, also diese WHO-Zahlen, die sagen ja, alles, was drüber ist, hat keinen zusätzlichen Effekt mehr in Bezug auf die Sicherheit der Geburt. Ja. Und deswegen sind sie bei dieser Rate angekommen international. Alles, was drunter ist, hat höhere Risiken für Mutter und Kind. Das muss man auch sagen. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen irgendwie, weiß ich, bei 10% rauskommen, dann müssen wir einfach mit erhöhten Komplikationsraten, Sterblichkeit, schwerste Behinderung leider rechnen. Und wir müssen auch sehen, dass sich auch unsere Gesellschaft ansonsten verändert hat. Wir haben viel mehr Frauen, die Diabetes haben, Schwangerschaftsdiabetes. Wir haben viel mehr Frauen, die übergewichtig sind, ja, mit ihren ganz eigenen zusätzlichen Risikokonstellationen. Wir haben viel mehr Frauen nach künstlicher Befruchtung, IVF und so weiter, ja. Also schon allein dadurch haben wir tatsächlich auch, glaube ich, eine höhere Rate an Kaiserschnitten. Und was neu jetzt mit einfließt, und das war bis vor 10 Jahren, glaube ich, nie Thema, der Beckenboden der Frau. Ja, also es ist tatsächlich so, das haben wir früher ignoriert. Es war völlig egal und es wurde auch nicht darüber gesprochen, dass viele Frauen zumindest im Alter dann inkontinent sind. Ja, das sind so massive Probleme, die die Frauen dann haben, wenn bestimmte Muskeln da abreißen. Das ist oft durch interventionsreiche Geburten, ja, wenn dann noch die Saugglocke oder die Zange ins Spiel kommt. Und diese Beckenbodenproblematik, die wird immer wichtiger für die Frauen, weil die Frauen werden älter, die Frauen legen Wert darauf, dass sie gesund älter werden. Keine Frau möchte mit Mitte 30 oder Ende 30 mit Windeln rumlaufen. Und da ist die Forschung noch nicht so ganz klar, ist das jetzt wirklich das Mittel der Wahl, aber es kommt gesellschaftlich an. Und das ist der Punkt, ja. Aber wir wissen, es sind auch einige 100 Kaiserschnitte, um einen schweren Beckenbodenschaden zu verhindern, ja. Aber es kommt an und die Frauen hören das auch aus Social Media. Und der Wunsch, ich möchte gerne einen Kaiserschnitt auch, um meinen Beckenboden zu schonen, wird auch immer stärker, ja. Also der Sicherheitsaspekt wird immer stärker. Die Eltern wollen und kommunizieren das auch. Ich habe jetzt gerade letztens einen Newsletter dazu geschrieben, dass die Eltern sagen, Frau Doktor, ich will ein gesundes Kind und es ist ihr Job. Was soll der arme Arzt dann machen, ja? Also, ne, also das ist auch wieder so hochkomplex und ich fürchte, vielleicht können wir es ein bisschen senken, die Raten, vielleicht 25% oder so. Aber ich glaube, so auf so Zahlen unter 20 werden wir nicht mehr kommen, nicht hier in unseren Industrieländern.
Okay, das ist mal eine interessante Einschätzung nochmal zum Abschluss. Danke für Ihre wertvolle Arbeit. Ich glaube, es ist heute rumgekommen, wie sehr Sie dort Ihr Herz bei diesem Thema haben und wie engagiert und kompetent Sie da die Eltern begleiten. Ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die Sie da machen. Sie haben selber auch eine Homepage, wo man, glaube ich, sehr umfänglich sich informieren kann. Also Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen, finden auf ihrer Homepage, die folgenden Titel hat. Wie können Sie mal die Adresse sagen?
Also die Adresse ändert sich jetzt, die wird dr-ute-taschner.de heißen in Zukunft. Im Moment noch unter Geburt nach Kaiserschnitt abrufbar.
Das werden wir alles in unser Intro von dieser Veranstaltung, die wir dann demnächst veröffentlichen, reinschreiben. Und wir planen auch eine schon bald stattfindende gemeinsame Online-Veranstaltung zu diesem Thema zur Vertiefung. Also schaut einfach bitte bei uns auf der Homepage www.zbrem.de vorbei, schreibt euch in den Newsletter ein, da werdet ihr auch über diese weiterführenden Veranstaltungen mit Frau Taschner informiert werden. Ja, vielen Dank für dieses interessante Gespräch heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin für das, was Sie tun. Und alle an den Geräten, danke fürs Dabeisein und gerne wieder. Wir machen bald schon weiter mit weiteren Themen und spannenden Menschen, mit denen ich mich unterhalten werde. Soweit mal und bis bald, euer Thomas Harms.